Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und heute sprechen wir mit Lars Kuckuck, CISO bei der Bundesagentur für Arbeit, über die Balance zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Außerdem betrachten wir die Ergebnisse der Forsa-Umfrage unter Rathauschefs und kommentieren die Petition für Harpe Kerkelings Nominierung für die Wahl des Bundespräsidenten. Lars Kuckuck ist Bereichsleiter Informationssicherheit und Chief Information Security Officer bei der Bundesagentur für Arbeit. Im Interview hat er mir erklärt, wie die Behörde sensible Sozialdaten und digitale Dienste vor Cyberangriffen schützt.
Die Bundesagentur für Arbeit verwaltet an vielen Standorten digitale Angebote und sensible Sozialdaten. Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich daraus für die Cybersicherheit im Alltag?
Natürlich eine ganze Menge. Also alleine die Daten, die wir verarbeiten, haben in der Regel hohen oder auch sogar in Einzelfällen oder in manchen Teilen auch sehr hohen Schutzbedarf. Und ist natürlich für uns schon ein hohes Gut. Ne? Also wir haben die alle gut klassifiziert, auch das ist nicht bei allen Organisationen gegeben. Wir haben eine gute Transparenz darüber und wir müssen uns natürlich tagtäglich damit auseinandersetzen, wie wir die bestmöglich schützen können. Wir haben vor 2 Jahren eine gute Cybersicherheitsstrategie aufgelegt und haben da auch verschiedene Handlungsfelder. Mittlerweile sind es sogar 9 Stück. Und in diesen verschiedenen Handlungsfeldern beschäftigen wir uns mit einer ganzen Bandbreite an Sicherungsmaßnahmen. Ja, um vielleicht mal einige zu nennen. Das Thema Awareness ist sicherlich ein großes Thema. Die meisten Sicherheitsvorfälle immer noch über 90% auch durch Menschen oder durch Zutun von Menschen verursacht wird. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch stark mit Technologien, somit Zero Trust ansetzen. Das haben wir 2019 meines Wissens haben wir da angefangen, uns die mit robusteren Architekturen zu beschäftigen, um eben unsere Daten sozusagen auch von der Architektur her besser zu schützen und natürlich auch entsprechend zu verschlüsseln, zu kryptieren. Ich habe in dem Zuge letztes Jahr, und wir sind jetzt aktuell auch noch dabei, ein Crypto Center of Excellence gegründet, wo wir uns mit Quantentechnologien beschäftigen, um letztendlich die uns anvertrauten Sozialdaten auch eben entsprechend Vertraulichkeit, also eben zu verschlüsseln und das über eben auch viele, viele Jahre. Das ist mal so zusammengefasst. Es gibt natürlich noch weitere Handlungsfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen, wie der Geheimschutz, was ja nochmal so ein besonderes Thema ist. Da sind wir ja auch nicht ganz außen vor. Wir haben ja auch Daten mit, die unter den Themen runterfallen, gerade jetzt so mit dem Thema Krise oder eben auch Cyberresilienz, was auch extra nochmal adressiert wird. Also es ist eine ganze vielfältige Strategie, die wir aufgelegt haben und sie ist nicht nur niedergeschrieben in Dokumenten, sondern wir haben auch konkrete Projekte und eben auch Initiativen abgeleitet und die laufen jetzt schon seit mehreren Jahren.
Wie gelingt denn bei all dem der Spagat zwischen hohen Sicherheitsanforderungen, praktikablen Prozessen für die Mitarbeitenden und nutzerfreundlichen digitalen Services für Bürgerinnen und Bürger?
Das ist sehr gut. Die Frage, vielen Dank dafür. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Das muss man ganz klar sagen, weil natürlich Anforderungen und die praktikable Umsetzung schon in einem Spannungsfeld ist. Das ist ganz klar. Mit denen muss man sich auseinandersetzen. Wir haben verschiedene Mechanismen etabliert. Insbesondere, dass wir eigentlich auch stärker zusammengewachsen sind. Also wir sind eher interdisziplinärer unterwegs. Das heißt, wir auf Anforderungsseite sitzen mit den Fachbereichen zusammen, sitzen aber auch mit den konkreten Kollegen der IT oder auch ich fahre raus zu den Dienststellen und treffe mich mit den Dienststellenleitern und wir versuchen dann natürlich Lösungen zu finden. Aber es ist natürlich auch so, dass wir die aktuelle Bedrohungslage immer den gegenüberstellen müssen und wir müssen natürlich schauen, dass wir auch die State-of-the-Art-Sicherheitsmechanismen etablieren. Das heißt eben auch, dass gewisse Sachen vielleicht nicht in der Geschwindigkeit gehen, vielleicht im Einzelfall auch gar nicht gehen, dass wir dann natürlich schauen müssen, andere vergleichbare Möglichkeiten zu finden. Bisher sind wir da ganz, ganz gut unterwegs. Ich wir sind auch weg von dem Paradigma, dass wir uns irgendwo gegenseitig Schuld zugeschoben haben, sondern wir sind jetzt wirklich in einen sehr konstruktiven Ansatz. Und ich erlebe oft und immer mehr auch, dass die Kollegen Verständnis dafür haben, für gewisse Themen, dass es eben nicht so geht, dass wir eben Grundpfeiler haben und auch eben Leitplanken definieren müssen. Aber es ist schon so, dass unsere Kollegen auch im Security-Bereich jetzt bei mir doch sehr, sehr viel Beratung auch machen, wie eben Sachen dann eben auch umgesetzt werden können. Ein größeres Thema ist sicherlich aus den Gesetzen heraus, dass natürlich draußen, gerade wenn man jetzt guckt zum SGB II, durchaus ja die Möglichkeit ist, dass die eigenen Jobcenter sich Software beschaffen können und das dann auch einsetzen. Da haben wir natürlich schon einen größeren Beratungsbedarf. Da kann ich aber auch nur vom Gesetz her beraten. Da kann ich beraten und informieren. Aber da versuchen wir auch gut zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Jahren einen deutlichen besseren Ansatz noch vielleicht gemeinsam finden. Auf der anderen Seite müssen wir ganz klar sagen, wir müssen uns weiterentwickeln. Also es funktioniert heute nicht mehr. Ich kann heute nicht mehr sagen, KI geht nicht. Ne? Wir haben für uns versucht oder jetzt auch etabliert, eben souveräne KI-Lösungen auch einzusetzen. Wir haben da jetzt unser komplettes Intranet in eine KI-Lösung reingeschoben, was auch sehr gut angenommen wird. Mittlerweile glaube ich auch für 60.000 Mitarbeiter, 80.000 Mitarbeiter, die das jetzt schon täglich nutzen. Und ich glaube, da bewegen wir uns vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie man sich bewegen würde, wenn man in einem Hyperscaler ist. Aber das ergibt sich halt eben auch aus den ganzen Datenschätzen, die wir haben und aus dem Auftrag heraus, dass das eben so nicht geht.
Sie haben die nächsten Jahre angesprochen. Werfen wir da mal noch weiter einen Blick drauf. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen muss die öffentliche Verwaltung im Bereich Cybersicherheit besonders stärken, um resilient und handlungsfähig zu bleiben?
Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall in eine ganze Menge an Kompetenzen investieren. Also ich erlebe sehr oft, gerade in den Verwaltungen haben wir doch Leute sitzen, die jetzt vielleicht typischerweise die Verwaltungsausbildung oder Verwaltungsstudium gemacht haben, gar nicht die Kenntnisse zur aktuellen Bedrohung, sagen zu aktuellen Technologien haben. Das heißt, wir haben für uns strategisch auch als eigenes Handlungsfeld erkannt, die bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Fachkräften. Wir gucken rein, natürlich da zu investieren. Ich habe letztes Jahr einen Kollegen in eine Cybersecurity-Ausbildung von einem großen privatrechtlichen Unternehmen hineinbekommen, der jetzt wirklich in 2,5 Jahren da nochmal ordentlich ausgebildet wird mit ganz, ganz vielen Modulen. Ja, ohne dass das jetzt ein Studium ist, ist aber auch ein bewährtes Modell und auch anerkanntes Modell, was in der Wirtschaft mittlerweile schon genutzt wird. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir uns im Punkto Cloud besser aufstellen, die Technologien zu verstehen, im Punkto Zero Trust, aber eben auch im Punkt BCM, Krisenmanagement. Das muss alles zusammenspielen. Es geht nicht mehr, nur isoliert mit Themen umzugehen, sondern sozusagen diese Kompetenzen zusammenbündeln und dass wir sie nicht mehr an der Organisation irgendwo isoliert betrachten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Und natürlich auch die KI-Kompetenzen, also KI-Learning-Pfads etc. machen große Unternehmen auch schon. Das muss Gegenstand einer IT-Ausbildung, heute ein IT-Studium auch sein, dass die Kollegen am Endeffekt die Kompetenzen aufbauen, weil in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren werden wir keine Software mehr haben, die nicht irgendwo einen KI-Anteil hat. Das wird ganz normal sein.
Eine repräsentative Umfrage offenbart, die Digitalisierung ist in den Kommunen längst als Notwendigkeit anerkannt und künstliche Intelligenz hält rasant Einzug. Doch knappe Budgets, bürokratische Vorgaben und ein Ost-West-Gefälle trüben die Aufbruchsstimmung. Julian Faber hat sich die Ergebnisse für uns genauer angeschaut. Sprecher ist Sven Rudolf.
97% der deutschen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister erachten die Digitalisierung ihrer Verwaltung als wichtig oder sehr wichtig für die Stadtentwicklung. Das zeigt die zweite repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Softwareanbieters Meister. Für die im Mai und Juni 2026 bundesweit 1.286 Rathauschefs aus Kommunen ab 1.000 Einwohnern befragt wurden. Trotz dieser hohen Relevanz stagniert der Fortschritt. 28% bewerten den Digitalisierungsgrad ihrer Verwaltung als nicht zufriedenstellend oder unzureichend. Die Durchschnittsnote verharrt wie 2025 bei einem ausbaufähigen 3,7. Der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD stellen die Kommunen ein schlechtes Zeugnis aus. 70% sind der Auffassung, dass diese keine geeigneten Rahmenbedingungen geschaffen hat. Als größte Hemmnisse bei Digitalisierungsprojekten gelten regulatorische Hindernisse, eine fehlende Finanzierung sowie der Fachkräftemangel. Bei der Einführung neuer Software bremsen vor allem hohe Kosten und schwierige Integration in bestehende Systeme. Zwar meldeten knapp die Hälfte gestiegene Digitalisierungsbudgets in den letzten 3 Jahren, dennoch waren 34% der Rathauschefs davor, dass Budgetbeschränkungen das Risiko für Cyberangriffe auf ihre Kommune deutlich erhöhe. Besonders bemerkenswert ist das Tempo, mit dem künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag ankommt. 16% setzen KI bereits produktiv ein, bei weiteren 36% wird sie intensiv erprobt. Von den übrigen Kommunen planen 68% eine Einführung in den nächsten 2 Jahren. Die Gemeindegröße ist dabei ein wesentlicher Treiber. In Kommunen unter 5000 Einwohnern nutzen oder testen erst 39% KI-Anwendungen. In Städten ab 20.000 Einwohnern sind es bereits über 90%. Genutzt wird KI primär für die Erstellung von Dokumenten, die Übersetzung von Texten und die Protokollierung von Sitzungen. Die Erwartungen sind immens. 76% erhoffen sich messbare Effizienzsteigerung und 47% sehen darin ein Instrument gegen den Fachkräftemangel. Der technologische Wandel überholt dabei die organisatorischen Leitplanken. Bundesweit verfügen erst 19% der Kommunen über verbindliche KI-Richtlinien. Als größte Risiken beim KI-Einsatz benennen die Befragten die Abhängigkeit von externen Anbietern, Datenschutz und Cybersicherheit. Entsprechend hoch ist das Bedürfnis nach digitaler Souveränität. Über 88% ist es wichtig, dass Softwareanbieter und deren Serverstandorte in Deutschland oder der EU ansässig sind. Die Studie offenbart zudem starke regionale Diskrepanzen. Während im Westen 57% der Kommunen KI nutzen oder testen, sind es im Osten lediglich 40%. Dort nennen zudem 77% eine fehlende Finanzierung als zentrale Herausforderung. Und fast ein Fünftel klagt über gesunkene Budgets. Die generelle Akzeptanz für digitale Lösungen ist dabei hoch. 84% halten Software für ein geeignetes Mittel, um Arbeitsbelastung signifikant zu reduzieren. Michael Holloff, Gründer und CPO von Meister, ordnete die Befunde wie folgt ein. Die öffentliche Verwaltung steht vor dem nächsten großen Modernisierungsschritt. Während Digitalisierung heute als unverzichtbare Grundlage gelte, entwickle sich KI zum entscheidenden Hebel für mehr Effizienz und besseren Bürgerservice. Es komme nun maßgeblich auf die richtigen Rahmenbedingungen an, damit diese Werkzeuge ihre volle Wirkung entfalten können.
Wer wird der nächste Bundespräsident? Oder wird es eine Präsidentin? Auch Angela Merkel wurde Anfang des Jahres schon als mögliche Kandidatin gehandelt. Aber was sollte eine Bundespräsidentin oder ein Bundespräsident mitbringen? Und muss sie oder er eine lange politische Karriere aufweisen? Tanja Clement kommentiert.
Hans-Peter Kerkeling for President. Die entsprechende Petition hat bis heute über 100.000 Unterschriften erhalten. Und angesichts aller aktuellen politischen Debatten könnte ein überparteilicher Kandidat ohne langjährige politische Karriere echte Chancen bieten. Für das Vertrauen in die Demokratie und in den handlungsfähigen Staat und ohne faden Beigeschmack. Die Voraussetzungen für eine Kandidatur sind überschaubar. Ein Kandidat oder eine Kandidatin muss über 40 Jahre alt sein, deutscher Staatsbürger und wahlberechtigt zum Bundestag. Aber was zeichnet einen guten Kandidaten für die Wahl am 30. Januar 2027 sonst aus? Das Amt des Bundespräsidenten ist vorrangig ein repräsentatives. Statt langjähriger politischer Erfahrung wären demnach andere Qualitäten erstrebenswert. Überparteilichkeit bzw. glaubhafte Neutralität zum Beispiel. Ein Bundespräsident steht im Dienste der Demokratie und sollte weder die regierende Koalition noch die Opposition bevorzugen. Einsatz für Demokratie und Toleranz. Schließlich steht er oder sie im In- und Ausland repräsentativ für die Werte ein, auf denen sich der deutsche Staat gründet. Ein würdiger Umgang mit schwierigen Themen, ob zu Gedenkfeiern, der traditionellen Weihnachtsansprache oder bei sonstigen Gelegenheiten, zu denen Mikrofone, Kameras und oder diplomatische Gäste anwesend sind. Ein Bundespräsident bzw. eine Bundespräsidentin sollte stets den der Situation angemessenen Ton treffen. Wandelbar und nahbar sollten er oder sie sein. Deutsche Bundespräsidenten waren bisher durchgehend männlich und im Schnitt über 60 Jahre alt. Offenheit und ein guter Draht zu Menschen aus verschiedenen Lebensrealitäten ermöglichen es auch Bevölkerungsgruppen glaubhaft zu repräsentieren, denen man selbst nicht angehört. Auch Akzeptanz ist wichtig. Es wäre utopisch, nur Kandidatinnen und Kandidaten zu berücksichtigen, die von allen deutschen Staatsbürgern unterstützt werden. Aber ein Kandidat, der vom Gros der Wählerinnen und Wähler zumindest akzeptiert werden kann, das wäre doch ein Anfang. Und was hat Habe Kerkeling mit dieser Liste zu tun? Er ist parteilos, spricht sich offen für Demokratie und gegen Diskriminierung aus. Seine Ansprache bei der KZ-Gedenkstätte Buchenwald im April 2026 wurde als erschütternd und gleichzeitig inspirierend beschrieben. In seiner Karriere als Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler und mehr hat Kerkeling bewiesen, dass er sein Publikum lesen und sich auf den aktuellen Zeitgeist einlassen kann. Und die Akzeptanz? Habe Kerkeling ist manchen sicher zu exzentrisch, anderen zu alt oder zu albern. Doch er gilt allgemein als auf dem Boden geblieben. Als einer von uns. Ungeachtet des zukünftigen Wahlergebnisses, ist es vielleicht in der Zeit, die genannten Kriterien bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten zu berücksichtigen, um dem Repräsentanten unseres demokratischen Rechtsstaats von den oft hitzigen politischen Debatten zwischen den Fraktionen zu trennen und so einen Ruhepol zu schaffen. Nach innen wie nach außen.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.